Die Leute wollen im Grunde, um es mal auf ein Bild runterzubrechen, die Fackel an Berlin setzen und einfach alles niederbrennen.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
darauf machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit haben.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin und hallo, Jan Schippmann hier mit einer brandneuen Folge von Absolute Mehrheit. Und heute ist ein Mann bei mir zu Gast, den ihr ziemlich sicher schon von YouTube kennt. Alexander Prinz, a.k.a. der dunkle Parabelritter, analysiert da regelmäßig gesellschaftspolitische und popkulturelle Phänomene und das mit ordentlich Punch. Weil er gebürtig aus Sachsen-Anhalt kommt, äußert er sich aber auch regelmäßig aus der ostdeutschen Perspektive und legt da den Finger in die Wunde, wo es gesellschaftlich schief läuft. Auch darüber werden wir heute viel sprechen. Wir gehen rein. Herzlich willkommen, Alexander Prinz.
Wunderschönen guten Tag, Jan.
Kurzer Disclaimer am Anfang. Wir sind beide Teil des Funknetzwerkes und du bringst da unter anderem immer wieder eine Ostsicht auf aktuelle Themen ein. Wie sehr nervt es, manchmal ein Stück weit als medialer Quoten-Ossi gesehen zu werden, um es provokanter zu fragen?
Na, ich bin froh, dass es mittlerweile einen medialen Quoten-Ossi gibt, weil dadurch habe ich eine gewisse Bühne, über die ich nutzen kann, um über ostdeutsche Themen zu sprechen. Und ich glaube, trotz dessen, dass wir jetzt schon über 35 Jahre vereint sind, gibt es da Themen, über die wir sprechen müssen. Und dementsprechend danke, dass ich hier bin.
Danke, dass du da bist. Wann hast du dich denn zuletzt so richtig über Ostberichterstattung abgefuckt?
Naja, es gibt ja so diesen jährlichen News-Cycle. Irgendwie im Herbst ist immer Ostthema. Vor allen Dingen, wenn irgendwie eine Wahl ansteht und es wird ja immer irgendwo gewählt oder es gibt dann zumindest immer irgendwelche Hochrechnungen und dann gibt es vor allen Dingen das AfD-Ergebnis über das oder die AfD-Hochrechnung, über die dann gesprochen werden muss. Und dass das im Grunde einfach ein Symptom ist und nicht der Ursprung allen Übels. Das wird dann meistens vergessen. Und wo das alles herkommt, das ist ja so ein riesiger Rattenschwanz und darüber zu reden, das dauert dann länger als eine Minute Tagesschau.
Hand aufs Herz, auf der anderen Seite ist es nicht manchmal auch sogar ein bisschen viel? Dann gibt es irgendwie, wir sind der Osten und der andere Osten und gefühlt irgendwie jagt eine Initiative, ein Bestseller oder eine mediale Debatte die nächste. Reden wir vielleicht außer über Migration überhaupt über irgendwas mehr als über den Osten? Und wenn ja, was hat's denn gebracht? Weil die Kluft scheint ja immer größer zu werden.
Nichts, Jan. Nichts. Weil es wird falsch darüber gesprochen. Und deswegen habe auch ich jetzt ein Buch geschrieben. Haha, ja, genau. Nee, es gibt noch nicht genug Bücher. Natürlich, es gibt sehr, sehr viele Bücher. Es gibt sehr viele spannende Bücher. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesem ganzen Konstrukt der Unterschied eher betont wird und nicht die Gemeinsamkeiten zwischen ländlichem Osten und ländlichem Westen. Weil das ist eigentlich das Interessante. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt gar keinen Ost-West-Unterschied, es gibt nur einen Oben-Unten-Unterschied und der betrifft uns alle.
Ist Oben-Unten auch im Sinne von Stadt-Land oder was meinst du?
Also Stadt-Land-Disparität sowieso überall zu beobachten, aber da auch nochmal ganz konkret, ärmere ländliche Regionen, deindustrialisierte Räume, Ost wie West, same, same.
Super spannend. Was müssen für dich denn Medienschaffende, aber auch vielleicht Politikerinnen und Politiker endlich mal über den Osten peilen?
Dass es, wie gesagt, kein ostspezifisches Problem ist, sondern ein Problem, das mit fehlender Krisenresilienz zusammenhängt. Und fehlende Krisenresilienz haben Familien Ost wie West. Und die Probleme, die Familien im Osten beispielsweise betreffen, weil sie eben besonders wenig krisenresilient sind, was mit dem fehlenden Vermögen beispielsweise zusammenhängt, das ja erst seit der Wende richtig erarbeitet werden konnte, dass das natürlich auch Familien im Westen betrifft und Familien im Westen auch in Zukunft weiter betreffen wird, wenn wir beispielsweise hohe Inflation haben, wenn die wirtschaftliche Situation sich nicht verbessern sollte, ja, dass dann diese Unstimmigkeiten, die im Osten ja schon seit Jahren beklagt werden, jetzt im Westen immer weiter auftreten. Wir haben auch am AfD-Ergebnis beispielsweise gesehen, dass es nur eine Legislaturperiode zwischen den Ergebnissen West und Ost liegt. Also der Osten ist da quasi der Vorreiter, weil wir einfach als allererstes die Krisen spüren. Wir nehmen sie als erstes wahr. Wir sind sozusagen der Warnhinweis, so von wegen, guckt mal in den Osten. Das kommt jetzt auf euch zu, auch in den Regionen, die wirtschaftlich ein bisschen besser dastehen und ein bisschen konsolidierter sind. Und das ist eigentlich das Relevante, womit sich Politiker und Politikerinnen beschäftigen sollten. Den Osten nicht als das Phänomen zu nehmen, sondern so ein bisschen als der Warnhinweis, wie sich die Gesamtsituation weiterentwickeln wird.
Auch so ein Stück weit aus struktureller Hinsicht. Ich würde sagen, Resilienz und generell der ganze Themenkomplex, das ist genau das, was wir jetzt auch in der ersten Maßnahme, im ersten Thema diskutieren wollen. Deswegen würde ich sagen, starten wir da direkt rein. Um das hier geht es jetzt.
Rechtsextrem. Aus Einsamkeit. Männer im Osten sind häufig einsam. Ein Grund: Sie sind in Ostdeutschland gegenüber Frauen in der Überzahl und fühlen sich oft einsam und gelangweilt. Auch deshalb sind sie immer empfänglicher für antidemokratische Einflussnahme. Das beginnt schon im jungen Alter, wie die Leipziger Autoritarismusstudie zeigt. Rechtsextremismus im Osten wächst, insbesondere unter der jungen Generation, die laut Studie zunehmend zur Radikalisierung neigt. Wie können wir dieser Entwicklung entgegenwirken?
Ich möchte gerne mit dir über die Realität von ostdeutschen Jugendlichen und jungen Männern sprechen und insbesondere von Männern. Was ist denn für dich so der größte Unterschied, den du aktuell im Vergleich zu deinem eigenen Aufwachsen in den, ich sag mal so, späten Teenjahren, frühen 20ern in deiner Heimat wahrnimmst? Wie sind die Kids heute drauf?
Das ist sehr interessant, dass du das fragst, weil es gibt einen sehr interessanten Unterschied. Ich bin komplett alleine aufgewachsen. Also ich war der einzige Junge in meinem Jahrgang in meinem Dorf. Also ich komme aus so einer 800-Seelen-Gemeinde und der 94er Jahrgang, der war der geburtenschwächste Jahrgang überhaupt. Das war 0,77 oder so Kinder pro Frau. Also das ist so auf Südkorea-Niveau jetzt. Das
0,7, also du hast quasi ein Bein zu wenig.
Genau, ja, nee, deswegen fehlt mir ein Auge. So. Das ist, nee, also es ist wirklich super kritisch. Es gab einfach keine Kinder, mit denen man aufgewachsen ist. Und das macht was mit einem. Und dann war ich dummerweise auch noch das behinderte Kind in diesem Dorf. Das heißt, die Kinder, die es da irgendwie gab, die dann halt ein bisschen älter waren, die haben sich dann natürlich dich ausgesucht, um dich zu hänseln. Ja. Und that's it. Und das hat sich natürlich auch nicht verändert seitdem. So, es gab dann mal wieder ein bisschen geburtenstärkere Jahrgänge. Meine Cousins beispielsweise, die sind nicht so alleine aufgewachsen. Aber grundsätzlich ändert sich in ländlichen Räumen ja wenig, außer dass es jetzt am Internet angeschlossen ist. So, das ist so das Einzige, das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, da in Anführungszeichen rauszukommen. Weil ansonsten ist das ja so ein geschlossenes System. Du bist da, du hast den Eindruck dessen, was dir geliefert wird, du hast die Vorbilder, die du da bekommen kannst und du hast auch die Zukunftsperspektiven, die dieser Raum dir gibt. Also beispielsweise gibt es in unserer Region ja keine Institutionen, die Förderung betreiben im Sinne von politischen Stiftungen. Ja? Es ist ja sowas wie, wie die Stiftungen, die ja den Parteien mehr oder weniger angeschlossen sind. Die sind ja eigentlich für ganz Deutschland da, aber im ländlichen Raum siehst du die nicht. Ja? Und dementsprechend die Perspektive zu finden, ist schwierig, wenn du nur ganz wenig am Horizont sehen kannst, weil du hast nur Fläche und Felder und irgendwo ganz weit entfernt könnte mal Berlin kommen, aber das siehst du ja nicht und damit hast du nichts zu tun. Das heißt, auch heute noch ist es so, der Erlebnisraum und der Erfahrungsraum der jungen Menschen ist das, was sie umgibt. Und das prägt ihre Perspektive auf die Welt und aufs Leben.
Aber siehst du, ich meine, du bist ja, also du kommst aus Sachsen-Anhalt, aber da gibt es ja auch die eine oder andere größere Stadt. Wenn du dich da, beispielsweise du bist in Halle geboren, soweit ich weiß, wenn du dich da bewegst, siehst du einen Unterschied zu vor, ich sag mal, weiß ich nicht, damals zu deiner Teenie-Zeit, wo du in die Häuser gezogen bist oder so?
Gar nicht, Jan. Und das ist nämlich der Punkt. Wir sind wieder dort angekommen. Also wir hatten in den Zehnern eine Veränderung, die spürbar war. Und wir sind jetzt wieder zurück in den Anfang der 2000er, in dieser Zeit des Pessimismus, in der Zeit des der wirtschaftlichen Stagnation, wo die Leute einfach auch eine Fresse gezogen haben und eben auch dieser Weg in das Extreme interessanter war. Also wo sich Gruppen, vielleicht einfach, ich muss da so ein bisschen auch aus der eigenen Erfahrung sagen, es gab in unserer Schule, also das Gymnasium, das war dann eher so links eingestellt und Sekundarschule war dann eher rechts eingestellt und da gab es so Gruppen, die sich auch gegenseitig mal aufs Maul gehauen haben und das war dann wirklich so diese Gruppenbildung identitätsthematisch, das ist meine Gruppe, ich stehe dafür und ich habe einen größeren Sinn für mich gefunden im Deutschsein, in dieser Gemeinschaft, weil das im Grunde für viele das Einzige ist, was sie in ihrem Umfeld bekommen. Ja, du bist alleine im Dorf, dann hast du vielleicht noch ein, zwei Leute, die sind politisch so und so angehaucht und die nehmen dich dann einfach mit dazu. Das sind deine Kumpels und dann hast du eine seltsame Ebene des Gemeinschaftlichen, das da drunter liegt. Und bei vielen, die damals zu meiner Jugendzeit irgendwie so Faschos waren oder in dieser Fascho-Ecke unterwegs waren, die sind dann auch irgendwie da rausgekommen. Nicht alle, aber ein paar von denen weiß ich, dass sie auch teilweise so über Exit-Programme da wieder raus sind und für sich sozusagen nie richtig tief ideologisch waren, sondern das für die so eine Art Kompensationsmodus war.
Zugehörigkeit.
Zugehörigkeit, eine Gruppe, für die sie sich entschieden haben. Genauso wie sich Leute für linke Gruppen entschieden haben, gab es ja auch auf dem Dorf. Also ist es ja nicht, dass alle irgendwie immer nur rechts sind, weil sie auf dem Dorf sind. Es gibt ja auch Linke. alle haben sich auf die Fresse gehauen. Ja, das ging auch von allen aus. Das muss man sagen. Und das ist heute auch so. Ja, und da kann man das vielleicht wirklich so sagen. Die Einsamkeit ist natürlich ein Faktor, nicht der Faktor, aber ein Faktor, der dazu führt, dass man eine Gemeinschaft sucht und sich in so einer Gemeinschaft dann auch eine Heimat gibt.
Aber was ich super spannend finde, was du meintest, wir sind da wieder angekommen. Das bedeutet aber auch, wir waren mal weiter.
Ja.
Erzähl mal.
2019 waren wir weiter. Bestes Beispiel, ich glaube, im Thüringen-Monitor war das. Oder vielleicht auch in der Autoritarismus-Studie, das weiß ich, jetzt so viele Studien dazu gelesen. Da sieht man ja die Zustimmung zur Demokratie in Deutschland, wie sie aktuell ist. Vielleicht war es auch in der Hans-Böckler-Stiftung. Jedenfalls, die war vor Corona auf einem richtig guten Niveau in Ostdeutschland und wir sind jetzt exakt wieder an dem Punkt von, ich glaube, 2006 oder so angekommen. Also die war 2006 richtig im Arsch. Das haben wir auch vergessen, dass sich das seitdem wirklich positiv entwickelt hat. Und dieser Zusammenhang ist einfach der wirtschaftliche Ausblick auf die Zukunft, die Gesamtsituation der Stimmung der Leute vor Ort. Und da gibt's eine spannende Studie vom Berlin-Institut. Das heißt, der Atlas der abgehängten Orte, der Teilhabeatlas, und da geht es um die abgehängten Orte. Und da sieht man, dass es einen großen Unterschied macht, ob man in einem strukturschwachen Raum lebt, der eine positive Perspektive dir offeriert, oder in einem abgehängten Raum, der eine negative Perspektive auf die Zukunft offeriert. Weil wenn's bergauf geht, siehst du ein leeres Feld vor dir und denkst dir, oh geil, ich habe hier meine Ruhe. Schön, dass ich hier bin. Wenn es aber stagniert oder wenn es bergab geht, dann denkst du so, fuck, hier ist nichts los. So, es macht einen Unterschied, wie deine emotionale Gesamtsituation, Verfasstheit ist. Ob du positiv oder negativ eingestellt bist, ob der Raum, in dem du dich befindest, auf dich scheiße wirkt oder positiv wirkt. So, und jeder einzelne ostdeutsche Kreis ist von der Stufe der abgehängteste Kategorie. Und die emotionale Verfasstheit ist sehr, sehr schlecht. Und das spiegelt sich wiederum in der Zustimmung zu unserer Demokratie, wie wir sie aktuell haben, wieder. Nicht in der Zustimmung zur Demokratie an und für sich.
Was ich erschreckend finde, ist, dass es gab ja die schwierigen Baseballschlägerjahre. Und damals haben Parteien, die es heute kaum noch gibt, irgendwie, beziehungsweise die einfach nur Kleinstparteien sind, wie die NPD, schon auch auf Schulhöfen versucht, irgendwie Leute zu rekrutieren.
Wir haben alle Rechtsruck gehört. Alle.
Genau.
Also das war für uns auf dem Gymnasium war das so eine Art die verbotene Frucht, ne? Dann hat ja dann irgendeinen Polizistensohn gut bürgerlich dir mal was zugeschickt und so, guck mal hier, so, es ging ja nur über Infrarot damals, ne? Also gab's ja noch nicht, also Bluetooth war da ganz neu. So also was medial da so das neue Internet dann auch bereitgestellt hat, das war ja krass.
Und mittlerweile, da gibt's zumindest diese Studienergebnisse wieder, die sehr erschreckend sind, scheint das wieder gerade im Schulbereich sehr sehr verfänglich zu sein. Ist es denn wir haben gerade schon gesprochen, Teilhabe, Akzeptanz auch irgendwie ein Stück weit oder vielleicht auch was zu tun haben, so irgendwie eine Gruppenzugehörigkeit haben, aber teilweise geht es ja darüber hinaus. Rechts sein ist ja wieder cool bei manchen. So irgendwie. Wie erklärst du dir das? Das ist quasi ein ist das quasi dieses Bad Boy Image oder was ist das für dich?
Ich glaube, das hängt sehr mit diesem Anti-Establishment zusammen. Man ist ja gegen Berlin. So. Gegen Berlin, gegen die Medien, die mit Berlin im Zusammenhang stehen. Da ist ja dieses Narrativ, hat ja wahnsinnig gut gegriffen, die politische Einheitsparteienlandschaft. Also in diese Richtung ist das ja gepusht, mit dem medialen Komplex in Verbindung zu bringen. Und dann ist natürlich klar, undergroundig ist Recht sein und gegen das System und gegen sozusagen die von oben obtruierten Normen. Also das ist wirklich so ein Punkt, und das hatte ich mal in einem Video als Pendel beschrieben. Es pendelt immerhin zwischen dem einen und dem anderen Extrem, und wir befinden uns jetzt gerade in dieser Pendelbewegung im rechten Raum, wo sozusagen das Interesse der Jugend oder das, was interessanter wirkt, dass die Gegenbewegung zu dem sehr progressiven der letzten Jahre ist. So, und wir werden jetzt wieder eine Gegenbewegung zu dem bemerken, oder man bemerkt das zum Teil ja schon. Also es ist ja nicht so, dass TikTok komplett rechts ist oder so. Ja, ja. Ganz im Gegenteil. Also TikTok wirkt auf mich eigentlich ziemlich links, je nachdem in welchem...
Wo dich bewegst, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Also dementsprechend, vielleicht liegt das auch daran, dass wir einfach in unterschiedliche Bubbles mittlerweile durch die Art der Ausspielung von Inhalten auf Social Media so krass geteilt sind. dass wir da schwer mitbekommen, was in anderen Bereichen stattfindet. Aber ich denke, das ist jetzt eine temporäre Reaktion auf das, was vorher war und die Gesamtsituation wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur.
Ist auch ein bisschen wild, dass das Rechtssein dann der neue Punk ist, so irgendwie, also dass man sich halt quasi darüber auflehnt, indem man sich in rechte Strukturen begibt.
Ja, Jan, ich sag dir jetzt mal was. Ne? Also ich habe in meiner Jugend habe ich natürlich, ich habe das Kommunistische Manifest gelesen, so. Ich habe aber auch Rechtsrock gehört, weil es war halt überall. Und das hatte schon was, so dieses Fuck auf alles. Wir sind jetzt hier eine Gruppe von Leuten, die einfach irgendwie das Relevante irgendwie wollen. Wir wollen Ostpreußen zurück und so eine Scheiße. Ja, das hat irgendetwas Identitätsstiftendes für einen Jugendlichen, der ansonsten halt auf dem Feld sitzt und sonst nicht weiß, was das Leben überhaupt für ihn bereithält. Ja, ich will die nicht verteidigen. Ja, das wird mir mal vorgeworfen, dass ich hier irgendwie Recht im Schutz nehme. Nee, ich versuche nur zu erklären, wo das psychisch herkommt, weil ich das ja erlebt habe. Um mich herum waren ja viele Leute, die dann entweder dort abgesumpft sind oder sich dann wieder rausgezogen haben. Das war ein relativ kurzer Exkurs gedanklicher Natur für mich, weil ich natürlich festgestellt habe, dass das völliger Schwachsinn ist. Ja. Dazu muss man aber sagen, wir haben einen insane Brain Drain im Osten. Ne? Also die Leute, die auch, ne, das klingt jetzt auch wieder hart, die Leute, die richtig Potenzial haben, verpissen sich auch einfach. So, und dementsprechend ist
weil
dann
sie so anders schaffen können.
So, halt. Genau, also weil sie halt anderes Potenzial in
oder
anderen Lebensstandard Räumen sehen.
Anders ist.
Ja, ja. Anderes Potenzial irgendwo anders sehen. So, das heißt zum einen, die Intellektuellen, sage ich jetzt mal, verpissen sich. Mhm. Das sind dann tendenziell eher links eingestellte, grün eingestellte, wie auch immer. Mhm. Und bei den anderen, die eben nicht die Intellektuellen sind, sondern eben beispielsweise eher sich auf körperliche Arbeit konzentrieren oder eben ganz normale Leute sind, diese denken sich jetzt, diese ganzen Bürokraten, diese ganzen grünen Wähler und Baumstreichler, das sind die anderen, das sind die uns zurückgelassen haben, die haben sowieso nichts mit uns zu tun. Ja? Bei uns geht es hier noch um ehrliches Zusammenhalten und man hilft sich und wenn die Simme mal kaputt ist, dann hilft man sich bei der Reparatur. Das sind transaktionale Zusammenhänge, die dann.
Aber das sind ja auch wirklich erstrebenswerte Tugenden. So irgendwie, man hält zusammen, man hilft sich gegenseitig so. Aber woher kommt denn für dich dieser Drang nach, dieser Wunsch nach autoritären Strukturen? Weil wir haben jetzt in diesem Fall, da geht es um eine Partei, die vielleicht, wenn wir jetzt mal auf die AfD schauen, die teilweise wirtschaftsliberal, libertär schon fast ist, aber in vielen Bereichen wahnsinnig autoritär denkt. So. Und ich meine, in der DDR, da ist eine Region, die unter autoritären Strukturen wahnsinnig gelitten hat. So, klar, das sind jetzt irgendwie, die Kids haben das nicht mehr mitbekommen, so irgendwie. Aber woher kommt dieser Wunsch nach einem Autoritarismus? So irgendwie?
Also da stecken zwei Punkte drin. Zum einen, ich finde das schwierig, die DDR immer zu nehmen als Beispiel, um zu erklären, warum etwas jetzt so ist. So, da hast du jetzt nicht gemacht, aber das ist immer so ein bisschen der Reflex. Ganz kurz zu dieser DDR-Erfahrung. Natürlich ist das ein Unrechtsstaat gewesen und ein nicht legitimierter, demokratisch nicht legitimierter Staat. Es ist aber trotzdem so, dass ein Großteil der Leute ein ganz normales Leben in diesem Staat geführt haben. Das ist möglich gewesen und die Negierung dieser Lebensgeschichten von vielen Leuten hat im Osten auch vielen aufgestoßen. Ja, also meine Familie beispielsweise, die hat sich auch mit dem System da irgendwie arrangiert und es hat irgendwie alles funktioniert. Ja, die meisten sind nicht unterdrückt worden, beziehungsweise wussten, welche Spielregeln gespielt werden mussten, um sich nicht unterdrücken zu lassen. Was im Dritten Reich, by the way, auch so war, ne, was man ja im Nachgang irgendwie auch vergisst, dass die meisten Deutschen da gar nicht so richtig drunter gelitten haben, bis es dann übel geworden ist.
Und dann am Ende von nichts gewusst haben.
Richtig, ganz genau. Und das ist in der DDR ja auch so. Dementsprechend Autoritarismus, nee, uns ging's ja gut. So, und jetzt kommen wir in eine Phase, wo es den Leuten, die 2000er, also die 90er überstanden haben, die 2000er wirtschaftlich überstanden haben, was aufgebaut haben, dort geblieben sind. Ganz wichtig. Also sie haben gesagt, wir bleiben in unserer Heimat, wir wollen hier mit anpacken, wir glauben an das, was Kohl gesagt hat, wir glauben daran, dass wir diese Region jetzt aufbauen können mit unserer Hände Arbeit, weil man ist ja heimatverbunden. Die merken jetzt eben, es geht bergab. So, die 2020er sind einfach ein Scheißjahrzehnt, es geht jetzt wieder bergab. What the fuck, wir sind belogen, wir sind betrogen worden. Und daraus speist sich natürlich auch eine Ablehnung gegenüber der Zentralregierung, sage ich mal, die auch an die Kinder gespiegelt wird. Die Kinder sehen wiederum, wie es ihren Eltern geht. Mein Vater hatte letztens einen fucking Nervenzusammenbruch zu Weihnachten. Das ist einer der stärksten Menschen, den ich kenne, und der kann nicht mehr. So, und das der führt eine Tischlerei. Das ist eine der wenigen Tischlereien in dem Kreis, die noch existiert. Und ich habe meinen Vater noch nie so fertig und fragil gesehen, wie jetzt in den letzten 3 Jahren, sage ich mal. Ja, also das macht auch was mit den mit den Kids, zu sehen, wie es ihren Eltern geht und eben diese Frustration zu sehen.
Weil es wirtschaftlich so bergab geht.
Ja, ja. Also es ist wirklich ein Zusammenhang mit enttäuschten Erwartungen und dem Zusehen, wie das, was man sich in den Zehnern aufgebaut hat, jetzt wieder zurückgestuft wird. Und das sickert durch. Und dementsprechend hat es nichts damit zu tun, dass die Leute gerne mal in Uniform marschieren wollen. Mhm. Natürlich gibt es diesen Prozentsatz und der ist immer sehr stabil. Ja. Wir reden von etwas über 10%, glaube ich, Rechtsextreme. Also wirklich Fundament, mit einem festen Fundament Rechtsextreme, sowohl in West als auch Ost. Da gibt es keinen großen Unterschied. Der Osten ist ausländerfeindlicher, der Westen ist antisemitischer. Mhm. Haben wir ja auch alles in den Studien gesehen. Die Leute wollen im Grunde, um es mal auf ein Bild runterzubrechen, die Fackel an Berlin setzen und einfach alles niederbrennen.
Also auch ich meine, das will ich auf keinen Fall irgendwie beschönigen oder so, aber schwingt da einfach eine pure Existenzangst mit? Wenn du das so von deinem Vater beschreibst?
Ja, Existenzangst sicher, aber eben auch so eine tiefe Verbitterung und Resignation und dieses sich verraten fühlen. Mhm. Ja, weil man ich habe das jetzt wirklich erst im Zuge dessen verstanden und weil ich mit ihm nochmal intensiv gesprochen habe zu meinem Buch im Vorfeld, weil ich noch konkrete Fragen hatte. So nur ganz kurzer Exkurs. Mein Vater hatte sich damals geweigert, in der NVA den Schießbefehl auszuführen und ist deswegen durfte dann nicht studieren gehen und dementsprechend war er einfach so scheiß auf dieses System. Also mein Vater ist von dem System natürlich auch quasi kaputt gemacht worden und war so glücklich, dass es dann die Wiedervereinigung gab. Die haben Kredite aufgenommen, noch als die DDR existiert hat, für dann 1990 und haben da was aufgebaut und wirklich alles, was sie haben, da rein investiert. Und da ist einfach nichts mehr übrig von diesem Lebenswerk jetzt so. Man hat alles gegeben, was man konnte. Es ist nichts übrig und alles, was übrig bleibt, ist sozusagen jetzt die Verbitterung und der Gedanke, mein Leben hat sich nicht gelohnt. So, und ich weiß nicht, ob das ist keine Existenzangst, das ist eigentlich schlimmer als das, weil man hatte ja seine Existenz schon und sieht sie jetzt irgendwie. Verbraucht.
Durch die Finger ja, ja. laufen ja, quasi. Ja.
Und ich hab das auch nicht verstanden. Ich saß auch während Corona zu Hause und hab mir gedacht, sind die alle dämlich? So in meinem Heimatdorf ist ja beispielsweise so ein 5G-Mast abgelehnt worden, weil die Leute gedacht haben, das verbreitet jetzt ja Corona oder so. Ne? Also lach mal nicht.
Ja, ich verstehe das schon.
Also Politico hatte damals geschrieben, neue Hexenverbrennung. Weil die in Großbritannien beispielsweise oder auch auf dem Festland, die haben diese Masten angezündet.
Weil man sich irgendwie einen Sündenbock im Sinne von irgendwie irgendeine Erklärung wünscht oder irgendwas, wo man draufgehen kann. Das ist ja sehr krass. Ich glaube, wo wir aber dringend nochmal sprechen wollen, weil wir da gerade so ein bisschen davon abkommen, Thema Einsamkeit.
Ja.
Und einfach auch dieses, da ist nichts los, da ist keine gesellschaftliche Teilhabe. Du hast mal ein Video über Einsamkeit gemacht, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Da haben wir damals auch mit Hendrik Wüst drüber gesprochen, hier im Podcast. Wie sehr Einsamkeit insbesondere mittlerweile das Leben junger Menschen dominiert. Früher waren es immer die Alten, die einsamsten waren. Mittlerweile nach Corona, und es ist auch immer noch so, ist die jüngste Altersgruppe da, die am meisten betroffen ist. Warum, glaubst du, sind so viele junge Menschen so verdammt einsam?
Jetzt bezogen auf den Osten.
Würde ich jetzt erstmal in den Fokus nehmen. So,
also,
das ist auch ein Phänomen, das ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, aber es ist im Osten ein sehr signifikantes Phänomen. Ja.
Also der Osten ist natürlich dadurch ein bisschen stärker betroffen, weil eben die Entvölkerung dieses Landstrichs so voranschreitet. Ne? Und dementsprechend vor allen Dingen auch viele junge Frauen den Osten verlassen und dann eben Männer zurückbleiben. Du hast das vorhin schon angesprochen. Es gibt ja auch signifikante Zusammenhänge zwischen dem Überhang von Männern in einem Raum und dem Entwickeln von extremen politischen Einstellungen und so. Die Frage ist jetzt Kausalität versus Korrelation. Mhm. Also was führt da zu was? Ich kann das jetzt mal aus meiner Erfahrung vielleicht spiegeln. Meine Großelterngeneration, weil du es gerade so toll gesagt hast, die Alten sind gar nicht mehr die Einsamen. Mhm. Die haben alle Spitznamen im Dorf. Jeder hat einen Spitznamen. So, mein Opa ist zum Beispiel der Meister, weil er ist der Tischlermeister vom Ort, deswegen ist er der Meister. Und wenn er Geburtstag hat, wird er besucht.
Man kennt sich.
Ja, man kennt sich. Und egal, ich bin früher mit ihm manchmal so unterwegs gewesen, so Türen irgendwo im nächsten Kreis holen oder so. Und egal, wo wir angehalten haben, er kannte immer irgendjemanden und immer eine Geschichte zu dem. Das war der Wahnsinn. Also man kannte sich, weil man sich zu DDR-Zeiten halt einfach auch gegenseitig helfen musste so und dann wurde mal ein bisschen gemauschelt und hier und da und man hatte einfach ein lebendiges Leben auf dem Dorf. Mein Dorf war das Dorf der Jugend. Das hatte den Titel Dorf der Jugend zum Ende der 80er. Und ich war dann 94 das einzige Kind in dem Jahrgang. Ne? Also so hat sich das entwickelt. Und dann kam die Generation meiner Eltern und da sind wahnsinnig viele einfach in den Westen gemacht, wie man so schön sagt, weil sie da ihre Chancen gesehen haben. Absolut, also komplett verständlich. Ich wäre vermutlich auch getürmt. Das heißt, meine Eltern haben nur eine ganz geringe Hand an Freunden, die noch da sind. So, die meisten sind im Westen und du weißt das sicherlich auch, wenn man halt irgendwie 5 Stunden mit der Bahn fahren müsste, um jemanden zu sehen, wie oft passiert das dann?
Nicht so häufig.
Genau, ne? Und bei meiner Generation ist das jetzt ähnlich irgendwie, ne? Die Leute streben in die großen Städte zurück, bleibt dann halt, wer irgendwie eine Perspektive für sich auf dem Land sieht. Und da vereinzelt man einfach wahnsinnig stark.
Und das ist krass, weil wenn man mal schaut, irgendwie ist hat wahnsinnig viele Folgen. Du hast schon gesagt, wir haben es im Einspiel schon gehört, so es kommen sehr, sehr viele Männer auf die Frauen. Das heißt, viele Frauen gehen einfach so. Das ist natürlich auch ein Faktor. So, man möchte irgendwie jemanden kennenlernen, man möchte was aufbauen, man möchte Familie.
Familie ist
aufbauen.
Nicht möglich.
Genau. So, das ist ein Riesending.
Für viele, ne?
Und dann kann man natürlich auch irgendwie schnell diesen Sprung machen zu, okay, wenn ich die Familie nicht habe, dann suche ich mir andere Verbindungsgruppen so. Kannst du denn diesen Schritt zwischen, oh, wir sind jetzt hier einsame Männer, zu, wir werden alle rechtsextrem, irgendwie nachvollziehen, nicht erklären aber oder gutheißen, aber nachvollziehen?
Nein, natürlich nicht. Aber ich kann aus eigener Einsamkeitserfahrung sehr gut verstehen, dass man eine Gemeinschaft sucht. So, ich finde es einfach nur krass, dass es ausgerechnet halt so eine menschenfeindliche Ideologie sein muss. Ja, also warum man eben also ich habe meine Gemeinschaft dann in der Szene, in der Metal-Szene gefunden. Das war so mein Ausbruch durch das Internet dann, das plötzlich kam. Also literally kam. Es war ja auch in Ostdeutschland einfach viel später flächendeckend verbreitet als im Westen. Und das vielleicht war meine Rettung dahingehend, dass ich eben nicht in irgendwelche politisierten Kreise geraten bin, dass ich einfach als Behinderter von Anfang an ausgestoßen war. Also um es mal so krass zu sagen, ich musste halt im Internet nach Freunden suchen. Ich hatte auch so Freunde, ja, so ist nicht, aber es waren halt auch immer so ein bisschen die Außenseiter. Und dadurch bin ich vielleicht einfach auch nie in falsche Kreise oder whatever geraten. Also
was wirklich auch erschreckend ist, ist, dass es gibt sehr viele Erhebungen mittlerweile dazu. Und Menschen, die einsam sind, laufen eher Gefahr, auch in antidemokratische Strukturen reinzuraten, auch Verschwörungsideologien eher zu glauben. So, hast du da irgendwas, wo du sagen würdest, du kennst die Realitäten von dem ländlichen Osten, was muss die Politik peilen, wo kann man vielleicht entgegenwirken, um eben solche Menschen auch wieder aufzufangen?
Ich fordere mehr dritte Räume. Dritte Räume, in denen Menschen zusammenkommen können, um einfach gemeinsam zu existieren. Das ist eine sehr schwierige Situation, weil natürlich gab es auch zu meiner Zeit immer diese Versuche, diese dritten Räume zu schaffen. Die wurden dann immer von irgendwelchen Neonazis abgefackelt. Also es ist wirklich literally problematisch. Es braucht mehr quasi pädagogisches Personal, das solche Räume betreut, unterstützt. Vor allen Dingen im ländlichen Raum.
Wo ein Jugendzentrum oder so vielleicht.
Ja, Jugendzentrum. Allein das würde schon helfen. Wenn es irgendwelche Jugendzentren gäbe für die paar Jugendlichen, die es da gibt, das wird sich natürlich nicht lohnen. Das sind dann eine Handvoll Menschen aus einem größeren Kreis so. Aber es muss sein, dass diese Menschen einen Platz haben. Punkt 1 und Punkt 2, Förderung. Vor allen Dingen von jungen Menschen im ländlichen Raum, dass die eine Perspektive bekommen, dass sie wissen, was ist überhaupt möglich, was kann ich mit dem Skillset, das ich habe, und es geht jetzt nicht einfach darum, dass ich irgendwie in der Schule 1-1-0 habe oder was, also nicht nur Elitenförderung, sondern grundsätzlich Förderung, was kann ich denn hier aus mir machen und wo kann ich damit hingehen, über die Grenzen meines Dorfes hinaus, also Perspektive und Gemeinschaft schaffen. Das ist das Entscheidende.
Würde das für dich schon aktiv rechtsextremen Gedankengut auch in der Gesellschaft da entgegenwirken? Oder braucht es wirklich noch einen Hebel zusätzlich, der sich aktiv gegen Rechtsextreme da stellt?
Also der Hebel, den es braucht, ist die soziale Ungleichheit auszumerzen. Aber das ist ja ein sehr, sehr großer Hebel. Mhm. Und da reden wir dann von Verteilungsgerechtigkeit, da reden wir dann von Steuerpolitik, die sich ändern muss. Da reden wir überhaupt davon, dass sich die Politik dessen gewahr werden muss, dass es eben nicht das Ost-West-Thema ist, sondern dass wir genau dieselben Geschichten und genau dieselben Probleme ja auch in, was weiß ich, in Pirmasens oder so haben. Ja. Ja? Also du kannst ja auch in den Westen gucken. Wir reden jetzt hier so viel über den Osten, aber das ist ein Problem eines deindustrialisierten ländlichen Raumes.
Guck dir Gelsenkirchen an beispielsweise,
Gelsenkirchen.
Wo die AfD wahnsinnig große Erfolge gefeiert hat. Trotzdem muss man sagen, wir reden jetzt hier bei der aktuellen Bundestagswahl über Zweitstimmenanteile in den Ostländern, die teilweise bis 38% hochgegangen sind für die AfD. Und ich würde jetzt gerade mal bezweifeln, dass dadurch, dass dann irgendwie in jedem Dorf ein Jugendzentrum gebaut wird, das so schnell sich umdrehen würde. So, was siehst du wirklich, also wie optimistisch oder pessimistisch bist du da, dass man vielleicht es auch schafft, da auch politisch nochmal eine andere Schlagrichtung, einen anderen Trend einzuschlagen?
Sehr pessimistisch. Also ich sehe es ja alleine schon an der Postenverteilung in der aktuellen Bundesregierung, dass man dem Osten sozusagen auch, also der Osten hat beispielsweise die SPD nicht gewählt. So, muss man einfach sagen. Das ist alleine was vielen Leuten sauer aufstößt. Mhm. Ja. Dann gibt es eben niemanden, der wirklich einen Osthintergrund hat. Also schon, aber das sind jetzt auch wiederum Personen, eine Person, die sehr streitbar ist. Also das Thema Osten spielt in unserer Wahrnehmung schon wieder keine Rolle. Mhm. Und grundsätzlich geht es ja um die Krisenresilienz. Diese Krisenresilienz muss irgendwie erzeugt werden, indem die Vermögen der ärmeren Menschen im Osten irgendwie stabilisiert werden. Mhm. Ja? Und das wiederum hängt ja mit einer wirtschaftlichen Verbesserung der Gesamtsituation zusammen. Und ehe dieses große Rad gedreht ist, ist auf jeden Fall die nächste Legislaturperiode am Start. Mhm. Und was da auf uns zukommt, naja. So, und das wird sich, also ich bin da pessimistisch, aber das hängt damit zusammen, dass das Thema in den Jahren davor einfach nicht ernst genommen wurde. Also im Sinne von wäre den Anfängen. Mhm. So, und wir haben das ja gesehen, vor Corona war die Situation ja relativ entspannt. So, rein politisch. Klar, die AfD entstand dann so. Mhm. Aber diese krassen Prozentzahlen, ich meine, wir haben im Westen ja auch AfD irgendwo bei 20% in allen möglichen Kreisen. In Bayern zweitstärkste Partei in fast allen Kreisen. Das muss man sich mal angucken. Ne? Das, ja. Wenn man mal die Karten mal
selbst in
durchgeht.
Also Bayern als wohlhabendes Land, Baden-Württemberg ebenfalls.
Und man hat da die CSU. Ja. Ja, wo ich mich dann frage, wozu braucht man die AfD noch? Ne?
Nebenbei, schwieriger
Take. Kleiner Take. Nein, also wie gesagt, ich möchte noch mal darauf hinweisen, das, was wir im Osten sehen, das kann sich so weiter auch im Westen entwickeln, weil es sich genauso schon entwickelt hat.
Wenn ich es jetzt plump sagen möchte, hätten wir hier gar nicht so viel über Einsamkeit reden müssen, weil, also beziehungsweise man merkt, wie das Thema Einsamkeit sofort in andere Themen greift. Also wenn ich jetzt einsam bin, aber ein geiles Haus auf dem Land habe, dann denke ich mir so, ja, wie du schon gesagt hast, ja, könnte mal wieder was passieren, aber ich habe hier ein schönes Haus und ich habe meine Ruhe.
Das vielleicht nicht. Ich verwehre mich nur dem Gedanken, dass es jetzt so monokausal ist. Weil es, wieder aus meiner eigenen Perspektive gesprochen, es ist nicht die Pipeline zu rechts, einsam zu sein. Mhm. Es ist ein Zusammenhang, der aber aus vielen Faktoren entsteht. Einsamkeit entsteht aus all dem, was in den letzten 35 Jahren im Osten passiert ist. Also die ostdeutsche Einsamkeit wird dadurch befördert. Mhm. So, und die Art, wie wir jetzt mit Einsamkeit umgehen, hat natürlich auch damit zu tun, wie wir Menschen auffangen, wie wir Menschen eine Möglichkeit geben, Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Mhm. Das hat was mit strukturellen Ungleichheiten zu tun, die man im ländlichen Raum beispielsweise abschaffen muss, so durch irgendwelche Maßnahmen. Deswegen jetzt das mit den Jugendzentren, das mag jetzt irgendwie banal klingen, aber das ist sozusagen die erste Demarkationslinie, die man da irgendwie ziehen muss. Dann als nächste Förderung, Abbau von sozialer Ungleichheit und so weiter und so fort. Na, also das eine baut auf das andere auf und hängt miteinander zusammen. Und deswegen ist es halt super komplex. Und deswegen meinte ich auch vorhin, das kannst du nicht in einer Minute in der Tagesschau irgendwie sagen, ne? Was da der Zusammenhang ist mit dem Osten da.
Ich hoffe, wir haben zumindest jetzt hier in der Zeit, die wir haben, einen gewissen Beitrag geleistet. Aber wir müssen auch hier nochmal weitergehen. Wir haben ja noch ein, zwei Sachen vor. Und zwar hat sich der ein oder andere, der in der letzten Zeit mal unseren Podcast gehört hat, weiß es schon, denkt sich unsere Regie, unsere Redaktion teilweise die ein oder andere Sache aus. Und wir, ich habe mir sagen lassen, es wurde uns ein Quiz vorbereitet und mir wurde gesagt,
oh,
ich soll diese schönen Buzzer hier mal irgendwie rüberschieben. Und viel mehr weiß ich nicht. Schauen wir mal, was jetzt so kommt und ich bin ganz gespannt.
Wie heißt der aktuelle Generalsekretär der Vereinten Nationen und aus welchem Land stammt er?
Ist das noch Guterres? Meine Buzzer hat nicht da.
Glaub nicht.
Ist das noch Guterres?
Die Antwort ist Antonio Guterres.
Echt?
So. Und er kommt aus Portugal.
Immer noch?
Ja.
Hast du dann jetzt einen halben Punkt gekriegt?
Ich würde sagen, das wird sich nachher ausgehen, alles wieder so. Aber ja, machen wir weiter.
Im Januar 2024 wurde in Frankreich ein Gesetz verabschiedet, das was erstmals ausdrücklich schützt.
Was? In Frankreich? Das war aber nicht dieses Fußfesselding, das war Spanien, ne? Irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dickbäuchige Krötenunke, weiß ich nicht.
Die Antwort ist das Recht auf Abtreibung.
Ist vielleicht ein bisschen wichtiger als die Krötenunke.
Crazy. Jetzt erst.
Das ist wild, ne? Ich meine, wir haben in Deutschland ja immer auch die gleiche Debatte, ne? Irgendwie, ich meine, 218.
Aber ich dachte, die sind viel liberaler in Frankreich.
Ich frage mich, also in Deutschland hast du es ja auch immer noch im Strafrecht verankert. So, ne? Irgendwie ist es nur halt straffrei unter gewissen Umständen. So, deswegen frage ich mich, ob es da halt genauso
war. Weißt du, was ich gerade besonders gut an der Frage fand?
Erzähl.
Man merkt, dass wir halt zwei Kerle schon wieder viel zu wenig Ahnung davon haben von dem Thema und dass es eigentlich ein großes Problem ist.
Wir haben gerade bei dir da oben ein Video darüber gemacht.
Ja.
Ich sag's, wie es ist. Hier vielleicht eine kurze Watch-Empfehlung.
Nennt uns drei Länder, die trotz ihrer geografischen Lage formal nicht zur Europäischen Union gehören.
Schweiz, Norwegen und Island? Ja?
Island ist nicht genau. Ja.
Oder?
Island ist nicht drin.
Island. Ja, das waren drei, oder?
Die Antwortoptionen waren Norwegen, Schweiz, Island, Liechtenstein und Großbritannien.
Klar, Liechtenstein. Gut,
Großbritannien ist jetzt noch, vielleicht auch noch ein bisschen offensichtlicher als Liechtenstein. Aber naja.
Speaking of Europa. Bei Rock und Metal kann man euch nichts vormachen, aber mal sehen, wie fit ihr beim Eurovision Song Contest seid.
Gar nicht. 0,0.
Welches Land
Scheiße.
Hält den Rekord für die meisten Siege? Kleiner Tipp, es gibt zwei.
Zwei? Ich sag jetzt einfach mal Schweden.
Die Antwort lautet Schweden und Irland.
Ja!
God fucking damn it.
Ha!
Ich habe so keine Ahnung davon.
Ja, vor allen Dingen so super ernste politische Themen und dann Eurovision Song Contest. Yes! Yes! Guckst du Eurovision Song Contest?
0,0, niemals. Ich hatte schon gerade gedacht, irgendwie so Rock und Metal, ja, so geil. So, na, dann war es ein Bummer. Naja.
Ja, Lordi, ne? Hast du das damals mitgekriegt, dass Lordi da gewonnen hatte?
Ja, das war tatsächlich zumindest mal irgendwie ein disruptives Element in diesem Ding.
Da habe ich mich dann ein bisschen stellvertretend stolz gefühlt für die Szene.
Anyway, nächste Frage. Haben wir noch was?
Deutschland hat übrigens 2011 das letzte Mal den ESC gewonnen. Der Song landete auf Platz 1 in den Charts. Aber könnt ihr die Songzeile beenden? Like a satellite?
I'm going all the way around you oder irgendwie sowas in der Art?
Ja, so ist das Dreh, ne?
Die Antwort lautet, I'm in orbit all the way around you.
Naja, Sie nuschelt das so. 2011, da konnte ich noch nicht so gut Englisch. So.
Na gut, eine Rockfrage als Experten bekommt ihr. 1983 debütierte die weltberühmte Band Metallica mit welchem Album?
Kill 'em All.
Ja.
Die Antwort lautet Kill 'em All.
Ja.
Pulling Teeth, damals mit einem richtig geilen Bass-Solo. Das ist. Und ich bin hier, also eben Metal bin ich zwar mit so 14, 15, 16 aufgewachsen und dann so richtig so in so Emo, Post-Hardcore-Kram reingekommen, so, da habe ich mehr von dir erwartet.
Und jetzt blicken wir mal in den Osten. Welche Stadt ist in Ostdeutschland aktuell die Stadt mit der höchsten Lebensqualität?
Erfurt.
Die Antwort lautet Dresden.
Erfurt ist aber auch geil.
Vielleicht liegt es am Aufstieg von Dynamo.
Oder daran, dass da einfach ganz viele reiche Wessis hinziehen.
Sind die nicht alle in Leipzig?
Mhm. Das sind die armen Wessis.
Ah.
Die Reichen ziehen nach Dresden tatsächlich.
Wieder was gelernt.
Und zum Abschluss. Dieses Jahr ist 35-jähriges Jubiläum der deutschen Einheit. Könnt ihr diesen legendären Satz beenden, der zur Grenzöffnung führte? Achtung, Pluspunkte gibt's, wenn ihr auch den Namen der Person sagen könnt. Das tritt nach meiner Kenntnis.
Sofort in Kraft, Schabowski.
Die Antwort ist das sofort. unverzüglich.
Ah, fuck! Und
es kam von Günther Schabowski.
Gilt das? Gilt das?
Aber okay, das ist doch mal wieder lehrreich gewesen. Alex hat gewonnen. So, wir gucken jetzt das Thema an, was du uns mitgebracht hast.
Die Entwicklung von KI macht mittlerweile immer größere Sprünge. Neuerdings lassen sich auch mit kurzen Prompts Videos generieren, die teils erst auf den zweiten Blick von realen Aufnahmen zu unterscheiden sind. Perfekte Werkzeuge für gezielte Desinformation und Propaganda. Gleichzeitig hält KI Einzug in Überwachungssysteme. Gesichter werden gescannt, Bewegungen analysiert, Verhaltensmuster bewertet. Oft ohne Wissen oder Zustimmung der Betroffenen. Wie kann man die Bevölkerung rechtzeitig über den Umgang mit KI aufklären, bevor es zu spät ist?
Das Thema, das du uns mitgebracht hast, ist der Umgang mit KI und zwar aus einer eher düsteren Perspektive heraus, dass komplett unterschätzt wird, was uns da für Gefahren ins Haus stehen. Wie viel Schiss hast du denn vor dem aktuellen Entwicklungsstand von KI?
Ich bin tatsächlich ja in Sachsen-Anhalt ansässig und da die sachsen-anhaltische Polizei demnächst mit dem System Vera von Palantir ausgestattet werden soll oder es mal getestet werden soll oder wie auch immer das jetzt verklausuliert ist, schon ein bisschen, weil jetzt gefühlt Minority Report so langsam Gestalt annimmt in der Realität.
Ich habe richtig Schiss, wenn es ums Thema Propaganda geht, weil es geht, man schaut sich jetzt gerade mal an, die aktuellen Videos so, da sind schon welche, wo man so zweimal hingucken muss, so, wenn man noch erkennt man, dass es KI ist, aber ich denke da so an die Generation unserer Eltern, so da können Leute auch drauf reinfallen und so irgendwie in der Vorbereitung der Sendung hat auch eine Kollegin in der Redaktion gesagt, dass der Vater letztens auf ein Video reingefallen ist. Also wenn man mit Politikern über das Thema redet, dann hier Christian Lindner saß hier, hat gesagt, ja, die KI, die macht dann deine Steuererklärung. Ja, voll geil. Aber selten hört man das Desinformationspotenzial.
Ich würde noch ein Stück weitergehen.
Ja.
Wie können wir die Kontrolle über unsere Realität behalten, was wir überhaupt als real erkennen. Weil das mit der KI, das geht ja noch weiter als, ich sitze hier und kriege jetzt irgendwie so ein Bild ausgespült. Die Frage ist ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass basically auf deinem Handy, bei WhatsApp oder in allen möglichen Tools mittlerweile automatisch KI implementiert ist?
Also, nervt wie Sau.
Dass alles, was du sozusagen reintippst, irgendwie bewertet, verarbeitet wird, wenn du bei Instagram jetzt nicht widerrufen hast, wird dein ganzes Material. Da, genau, ich auch. Also es ist überall, deine Daten werden, wo immer sie können, schon verarbeitet. Und dementsprechend ist alles, was wir als kleine sozusagen Fleischroboter da in unsere Geräte reintackern, wird ja ausgewertet. Also wir als Personen sind dahingehend für diese Massendatenverarbeitungsmaschine gläsern. Und das, was wir ausgespielt bekommen, das ist uns ja in den letzten Jahren schon aufgefallen durch diese personalisierten Feeds, die dann vom Algorithmus für uns persönlich oder für unsere Profile bereitgestellt werden, die basieren ja auf unserem Nutzungsverhalten und dementsprechend wird unsere Realität dadurch geformt und zusammengestellt, kompiliert von dem, was die Daten über uns preisgeben. Und es kann ja, wenn wir jetzt einfach weiterdenken, demnächst soweit sein, dass die Weltwahrnehmung, wie wir sie bekommen, durch diesen Filter der KI so beeinflusst wird, dass wir im Grunde gar nicht mehr die Möglichkeit haben, aus diesen Bubbles, über die wir jetzt ja immer noch sprechen, auszubrechen, weil es gibt nichts anderes mehr als das. Wir gucken überall hin und sofort verschiebt sich der Spiegel aufgrund der Analyse der Daten.
Okay, scary shit.
Und ich glaube, konkret dazu habe ich noch nicht mal einen dystopischen Roman gelesen, weil es einfach so schnell geht, aber das macht mir wirklich ganz, ganz große Sorgen, dass wir selbst irgendwann nicht mehr merken, dass das nicht die objektive Realität ist, sondern nur der für uns entwickelte Feed.
Weil sozusagen. Es in quasi alle Bereiche unseres Lebens reinsuppt, wenn schon der Kühlschrank und der Toaster irgendwie ein KI irgendwie implementiert haben. Das ist schon wild. Aber lass uns dann mal den nächsten Schritt gehen. Also natürlich, es gibt das ein Thema, wo ich jetzt glaube, wir beide keine Experten für sind, aber es wird über Kennzeichnungspflicht geredet, so, ja, das muss man irgendwie dazu schreiben, dass das irgendwie eine KI ist. Ja. Putin scheißt auf eine Kennzeichnungspflicht. Und wenn es um irgendwie eine Propaganda geht, wo dann irgendwie, wenn das gibt der KI mal ein Jahr noch so, und dann ist es eben nicht mehr so leicht zu erkennen, so was da abgeht in einem Video. Und dann hast du da irgendwie höchst emotionalisierende, vielleicht schlimme grafische Videos, so die verteilt werden und die Leute denken, scheiße, das ist Realität.
Du siehst das im Nahostkonflikt, was da, also gerade jetzt mal ganz spezifisch, was wahnsinnig ausgespielt worden ist, sind Raketenschläge auf Israel, die treffen. So, das ist so ein ja. Subgenre ja. gewesen.
Ja. Hab ich gesehen.
Und wahnsinnig viel Pro-Iran-Kommentare und antisemitische Scheiße so. Und
die das richtig feiern, ne?
Ja, ja.
Also ich meine, das ist irgendwie, also, und ich habe mir ein paar von diesen Profilen angeguckt, ja. so, ne? Das sind Leute, die jetzt, ich würde mal sagen, überspitzt sagen, die von sich sagen würden, wir sind die Guten, also Queer-Flagge im Profil und sowas. Und ich habe mir gedacht, holy fucking shit, wie kann man das so
aber
feiern?
Aber sind die real?
Die Profile, die ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht irgendwie alle angeguckt, aber ich habe mir so 15, 20 mal so durchgeklickt, so die halt besonders real aussahen. Aber klar, du hast mittlerweile es geht halt vielleicht zu weit, aber bei Spotify ist eine Band aufgetaucht, die halt komplett AI war, wo man sich denkt, okay, wollen wir jetzt irgendwie, dass wir KI-Bands bei Spotify haben, so? Also ich meine, das ist ja auch der nächste Schritt. So, welchen Bezug haben wir denn zu
KI-Musik,
organischen Dingen?
Du, KI-Musik gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Ich habe da schon vor 10 Jahren oder so Videos ja. drüber gemacht, das war komplette Scheiße damals. Diese KI-Bands, und das ist ja das Interessante, die hat hunderttausende Follower. Ja. Also die sind super, also ultra erfolgreich. Das, ja. Also in den musikalischen Sphären, in denen ich mich bewege, gibt es keine Bands, die so viele Hörer haben wie so eine scheiß KI-Band. Ja. Ja, die dann, und wir haben das ja mit diesem ich bin verliebt in einen Talahon ja. letztes Jahr
ja.
gehabt.
Ja.
Das war Platz 1 der Charts.
Ja.
Ja, weil das auf einem Standard angekommen ist, dass der Durchschnittshörer sagt, passt doch.
Es ist schon wild und jetzt gerade irgendwie, also es ist ja nicht nur Bands, sondern Meta fängt an, irgendwelche KI-Profile auf Instagram auszurollen, so, was halt auch irgendwie wild ist, dass dann irgendwann, es gibt ja irgendwie die Dead Internet Theory, dass es irgendwann nur noch Bots sind, die sich mit Bots unterhalten oder KI mit KI unterhalten, aber das ist schon fucking wild. Was, wo wir auf jeden Fall jetzt drauf kommen müssen, ist nochmal ein weiterer Aspekt, und zwar hast du ein Video über das KI-Unternehmen Palantir gemacht und die haben eine Polizeisoftware, das hast du gerade eben schon mal kurz angeteased. Mhm. Was ist das und was ist das Problem dabei?
Das Problem ist, dass dort eine wahnsinnige Menge an Daten von jeder Person, die irgendwie mal mit der Polizei zu tun hatte, also auch wenn du Zeuge bist, verarbeitet werden kann. Also wenn du jetzt beispielsweise irgendwie gesehen hast, da ist ein Unfall und dann gibst du da irgendwelche Daten zu, Protokoll, dann wird das in diese Stammdatenbank reingebaut und auf Basis dieser Daten kann es sein, dass du dann plötzlich von der Polizei abgeholt wirst, weil die KI berechnet hat, dass du gerade irgendwie Gefährder bist. Also jetzt mal in der ganz...
Du hast noch nichts gemacht?
Du hast noch nichts, selbst wenn du nichts gemacht hast, kann es sein, vielleicht ist es ein Fehler der KI, vielleicht gibt es ein Berechnungsmodell, das die Möglichkeit, deswegen habe ich gesagt Minority Report, dass die Möglichkeit vorausberechnet hat, dass du straffällig werden könntest. Das ist natürlich jetzt Zukunftsmusik und das hat noch nichts mit deutschem Recht zu tun, das muss man auch sagen. Aber dieses Potenzial steckt in den Programmen, die jetzt in Deutschland ausgerollt werden, beziehungsweise in Hessen oder Bayern, NRW glaube ich auch schon existieren. So, also das ist diese Stufe von, wir füttern diese Maschine damit, wenn Suchanfragen quasi gestellt werden, um Daten da herauszubekommen. Diese Maschinen stellen schon diese Daten zur Verfügung. So, also auf dem Stand sind wir. Und da können schon Dinge schiefgehen. Und je mehr Permissions die bekommen und je mehr Daten die bekommen, desto problematischer wird das. Und da sind wir wirklich nicht mehr weit entfernt von einem Polizeistaat, sage ich mal. Also wenn wir da nicht zum richtigen Zeitpunkt Nein sagen zu dieser Entwicklung, kann das richtig übel werden. Und
wie sieht es in den USA aus? Sind die einen Schritt weiter schon da?
Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer lustig, wie man auf China so blickt mit ihrer Überwachung und diesem Social Scoring System. In den USA, boah, da sind auch schon Sachen passiert, wo ich mir denke, darüber erfährt man halt irgendwie nichts. Also diese ganzen Abschiebesituationen hängen natürlich auch mit Palantir zusammen. Also die unterstützen da datengetrieben dieses ICE.
Was aber auch so ein bisschen fast symptomatisch ist, ist der Name der Firma. Ne?
Ja.
Woher kommt der?
Das ist im Grunde der sehende Stein aus Herr der Ringe, über den Saruman versucht, die Kontrolle zu bekommen. Und eigentlich ist Saruman durch den Stein eigentlich von Sauron beeinflusst.
Also korrumpiert quasi so.
Genau.
Und wenn man das quasi dann auf eine Gesellschaft anwendet, dieses Bild, dann verheißt das nichts Gutes.
Ich finde das einfach krank, deine Firma so zu nennen. Ich meine, mit welchem Mindset gehst du rein, wenn du dir denkst, ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Ha, 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 ha. Dass man von Anfang an diese Evil-Rolle eigentlich spielen will.
Vielleicht schauen wir mal so ein bisschen nach vorne. Also irgendwie so bei Palantir steckt ja auch ein Peter Thiel drin, der irgendwie auch zumindest Trump an ein paar Stellen supportet hat. Wer sollte deiner Meinung nach denn Kontrolle über KI haben? Weil ich meine, du hast gerade gesagt, wenn wir nicht Nein sagen, aber können wir uns das überhaupt leisten, Nein zu sagen, oder muss man halt einfach eine wirklich ganz starke gesetzliche Reglementierung haben und hat man dann nicht wieder das Problem, dass eine Regierung oder irgendwie ein Staat dann irgendwie auch ein Kontrollmonopol hat?
Ich glaube, ja. Also ich meine, es ist Pandoras Box, die ist geöffnet. Wir müssen jetzt irgendwie reagieren. Wir haben als Europa, sage ich jetzt mal, haben wir es schon wieder verpasst zu agieren. Wir müssen jetzt irgendwie hinterherkommen. Und das große Problem, das ich darin sehe, dass wir europäisch gesehen keine Souveränität haben. Wir sind abhängig von US-amerikanischen Anbietern, von US-amerikanischen Datenbanken, von US-amerikanischen politischen Interessen. So, und wenn diese eng mit der Regierung kooperierenden CEOs und Risikokapitalgeber dann sagen, boah, ey, also das, was die in Europa gerade irgendwie vorhaben, das interessiert uns eigentlich gar nicht, oder wir haben genau das Gegenteil, was wir uns wünschen, wir drehen denen einfach den Saft ab oder wir manipulieren die jetzt dahin, dass die sich quasi nicht mehr wehren können, was man ja gerade auf dem Schlachtfeld bei Palantir und also Elon Musks Unternehmung, sage ich mal, befürchten kann, dann sind wir ganz schön aufgeschmissen. Also diese taktische Unabhängigkeit, die haben wir nicht. Und da müssen wir europäische Kompetenzen aufbauen. Am besten natürlich europaweite Kompetenzen. Jetzt nicht, dass jeder Staat wieder sein Einzelthema macht. Wie realistisch das ist, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier nicht im Data Science unterwegs. Beispielsweise Google, die haben vor, ich glaube, 15 Jahren oder so angefangen, Bücher zu digitalisieren. Und damals dachte man, ey, so geil, die retten sozusagen das Wissen der Menschheit, wie altruistisch ist das denn? Und jetzt stellt sich heraus, ja klar, die haben Inhalte digitalisiert, auf die kein anderer für ihre KIs zugreifen kann. Die haben einfach vor 15 Jahren schon das vorbereitet, was jetzt so langsam ausgerollt wird. Ja, also in solchen Vorläufen denken die und wir nicht. Und dementsprechend sind wir jetzt von diesem technopolaren Komplex sozusagen abhängig. Ne? Also dass wir stark mit der Politik verzweigte Monopolisten haben, die durch ihre Macht und ihren Einfluss, ihren weltweiten Einfluss, das sind ja nicht nur Monopole in den USA, das sind ja Monopole weltweit, dass die uns diktieren können, wie wir zu leben haben und wie unsere Politik sich zu entscheiden hat. Und meines Erachtens gibt es nur die europäische Lösung, dass wir für dieser Übermacht als Einzelstaaten überhaupt nichts tun können. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Du hast schon gesagt, Pandoras Box ist offen, irgendwie KI wird nicht weggehen und es gibt ja auch unbestreitbare Vorteile, wie beispielsweise in der Medizin, bei der Krebserkennung und sowas. Wir müssen ja als Gesellschaft, glaube ich, einfach, Resilienz war ein Thema vorhin, es schaffen, auch eine gewisse realistische Sichtweise auf KI zu entwickeln und auch eine gewisse Resilienz gegen Desinformation etc. erreichen. Aber wenn wir jetzt gerade mal schauen, so wie das bei Corona teilweise Verschwörungsideologien wie eine Bombe eingeschlagen haben, da braucht es keine große KIs für. So, ne? Da braucht es Behauptungen, dass dann, wie du schon gesagt hast, dein Mast irgendwie, 5G-Mast irgendwie dir dein 5G-Corona gibt. So. Und hast du eine These dazu, wie man es schaffen kann, die Bevölkerung schnell auf den richtigen Umgang zu drillen, auch insbesondere was das Täuschungspotenzial angeht?
Das ist eine Jahrhundertaufgabe, Jan. Ja. Und das ist eine Jahrhundertaufgabe, die Zeit wir in halt zwei, drei Jahren zwei Wochen. Ja. Ja. Bildung, ja, funktioniert in Deutschland sowieso nicht, müsste man sowieso komplett reformieren. Die Media Literacy ist ja auch in der jungen Generation nicht gut. Nee. Also es ist sowohl in der alten als auch in der jungen nicht gut. Vielleicht liegt das daran, dass wir irgendwie so in diesem on the brink of the new world aufgewachsen sind, dass wir gesehen haben, was war vorher, was ist die reale Welt, was ist die digitale Welt. Bei uns geht das alles noch. Man müsste die Lehrkräfte komplett durchbilden. Man müsste permanent neue Zyklen quasi Weiterbildung geben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt realistisch ist, Jan. Ganz ehrlich. Also als Beamter, ne? Wenn du 55 bist, weiß ich nicht, ob du da noch Bock hast. Das müsste ja verpflichtend sein. Und dann müsste da dran geknüpft sein, dass du das bestehst, ob du deinen Job behältst oder nicht, damit du dir wirklich Mühe gibst und so. Also es ist ja wirklich eine absurde Aufgabe. Und ich habe das aus meinem eigenen Lehramtsstudium gelernt. Es braucht 10 Jahre, bis ein neues Medium in den Lehrplan aufgenommen wird. So, also wir können mal in 10 Jahren drüber reden, ob wir vielleicht irgendwelche KI-Tools benutzen in der Schule. Vorher muss das erstmal alles bürokratisch abgesichert werden. Und was auch noch dazu kommt, ist, das möchte ich ganz gerne noch sagen, also wir haben gar nicht genug Zeit, über diese ganzen Themen zu sprechen. Der neue Papst, ne?
Mhm. Der hat... Ich bin gespannt, wo das jetzt hingeht.
Ja, Papst Leo hat gesagt, dass die KI, also der hat erkannt, wie krass die KI unsere Gesellschaft, unsere Welt verändern wird. Und zwar auf Basis der Frage, was passiert mit den Menschen im Hinblick auf Arbeit? Mhm. Und er geht davon aus oder befürchtet, dass wir vor einer industriellen Revolution stehen, die mit der ersten industriellen Revolution vergleichbar ist, wo die Menschen einfach komplett ihre Lebensgrundlage verloren haben durch das Wegfallen von Arbeit. Mhm. Und wir sind ja nun von körperlicher Arbeit, die von Maschinen übernommen wurde, über mehrere industrielle Revolutionen, gab ja mehrere, jetzt an dem Punkt, wo geistige Arbeit. So, und was bleibt dem Menschen dann noch übrig? Und meinst du wirklich, dass
kann man
es dann...
zurück zur körperlichen Arbeit? Also ich habe dann immer so einen Reflex, dass ich dann irgendwie ganz gerne irgendwie Holzfäller in Kanada
geil,
werden will mit der ganzen
geil,
Scheiße,
ich würde ich mitkommen. Auf so eine, da gibt es viele Inseln, da kann man sich
Nova
so...
Nova Scotia oder irgendwie sowas. Irgendwas geil.
War ich letztens. Super schön.
Mega geil. Lass uns noch mal ein bisschen einen Ausblick wagen. Das machen wir am Ende immer. Im nächsten Jahr sind Landtagswahlen in 2 Ostländern, bei euch in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern.
Speaking of absolute Mehrheit, ne? Mhm. Mal gucken, da,
das ist
wie also, das in Sachsen grade, halt dann ausgeht. Ne?
Wobei jetzt gerade die letzten Umfragen die CDU noch wieder deutlich vor der AfD sehen, da aber eine Regierungsbildung, holy fuck, das wird sehr, sehr schwierig. Aber du, das haben wir eben, glaube ich, gerade schon so ein bisschen rausgekitzelt, du schaust da pessimistisch drauf.
Ja.
Was erwartest du da?
Ich hoffe, keine absolute Mehrheit für die AfD. Also alles drunter wäre okay. Und ich hoffe, es gibt irgendwie eine Perspektive für die sachsen-anhaltische CDU, einen Generationswechsel zu schaffen.
Also naja, gerade wäre Haseloff ja wohl die Person, die es noch schaffen würde.
Das ist der Punkt. Haseloff würde es schaffen. Und dann? Und ich meine, wie alt ist Haseloff mittlerweile?
Also ich will Anfang 70.
Ja, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber er ist halt auch einfach, er hat viel, viel, viel Dienstjahre hinter sich gebracht und er hat gute Dienstjahre auch hinter sich gebracht. Er war ein guter Vertreter, auch aus Wittenberg direkt, also auch Sachsen-Anhalter, ganz toll.
Aber gibt es da ein Thema, wo du sagen musst, okay, jetzt, ich glaube, Sachsen-Anhalt ist für Mai, Juni oder sowas angedacht, glaube ich, als Wahltermin. Gibt es da ein Thema, wo man stellvertretend für dich sagen muss, das muss die Politik jetzt klar in den Fokus nehmen?
Es könnte jetzt noch ganz schlimm was passieren. Das ist gerade in der Schwebe. Da geht es um den Chemiestandort Sachsen-Anhalt. Und zwar Dow. Die haben damals die großen Anlagen in Leuna aufgekauft nach der Wende und das alles modernisiert. Also sozusagen so das industrielle Herz Sachsen-Anhalts im Grunde. Die haben jetzt... ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, die haben jetzt vor, eine Anlage abzuschalten und zu verlassen, die ein Vorprodukt für ganz viele andere Unternehmen produziert. Und wenn das passieren sollte, könnte es sein, dass einfach zigtausend Jobs verloren gehen in dieser Region.
Und dann gibt es einen Reflex.
Und
oder was?
Dieser Reflex ist... Na, es geht weiter, die Spirale dreht sich weiter nach unten. Das ist genauso wie in Mittelsachsen mit der Fahrzeugindustrie. Ja, ein Viertel aller Industriearbeitskräfte hängen an der Automobilindustrie in Sachsen. So, und jetzt soll das VW-Werk da geschlossen werden, obwohl es lukrativer läuft als Wolfsburg selbst. So, aber es ist halt nicht Wolfsburg, es ist halt nur der scheiß Osten. So, und dann kann man das platt machen und dann geht es auch wieder, geht es einer ganzen Region ankragen, weil das natürlich auch mit den Zuliefererbetrieben und so. Also es ist ein ganzes Netzwerk, das da sich entwickelt hat und das für die Prosperität in der Region gesorgt hat. Dow beispielsweise und BMW in Leipzig, das waren die beiden Leuchttürme, die man von unserem Dorf aus gesehen hat, wo man gesagt hat, das ist die Möglichkeit. Freunde von mir aus meinem Dorf sind entweder zu BMW oder zu Dow gegangen, weil man da auch noch was verdient hat. Wenn diese Leuchttürme auch noch wegbrechen, was ist die Perspektive, Jan? So. Und da schließt sich dann der Kreis auch, ne?
Vielleicht irgendwann mal optimistisch gesehen, welche siehst du Potenzial bei einer Partei, die nicht die AfD ist, Menschen wieder zu erreichen?
Also ich glaube, für die sozialen Fragen, so ich will jetzt keine Wahlempfehlung ausgeben. Ich frage mich nur immer, warum, wenn es um soziale Fragen geht, warum die Leute nicht die Linke wählen? So, also das Heidi Reicheneck kommt aus meinem Nachbardorf. Mhm. So, also die hat quasi dieselben Dinge erfahren. Ich wünschte, die SPD wäre irgendwie stärker in meinem Bundesland, aber da ist ganz viel Footwork nicht gemacht worden. Die existiert basically nicht in der Fläche bei uns. Also irgendeine Partei, die den Blick auf die sozialen Fragen im Bundesland hat und die den Menschen dort Hilfe gibt, wo sie es am dringendsten brauchen, nämlich im alltäglichen Leben, bei ihrer Arbeit und bei der Familie. So, und das ist scheißegal, welche Partei das ist. Aber es ist nicht die AfD, ganz im Gegenteil, weil mit der AfD geht es in die entgegengesetzte Richtung. Und das wird für die Menschen, die es am dringendsten jetzt bräuchten, Entlastung und Unterstützung, wird es nur noch schlimmer.
Es wird viele nicht überraschen, wir hatten es eben gerade schon, du bist großer Metal-Fan. Und wir beenden den Podcast hier immer mit Musik. Und du hast jetzt die Chance, dir deinen aktuellen Lieblingsbanger zu wünschen, um hier rauszugehen. Weil Metal hatten wir bislang hier sehr wenig. Jetzt ist es deine Chance, hier ein bisschen Kultur reinzubringen.
Heaven Shall Burn. Geil. Mit War is the Father of All.
Nehmen wir mit. Ich danke dir, dass du dabei warst.
Danke dir. War sehr spannend.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Paula.
Hallo, ich bin Adrian.
Hey, ich bin Sissy.
Und mein Name ist Juri.
Und zusammen sind wir das neue Team von Die Woche, dem Funk-Podcast.
Den kennt ihr bis jetzt vielleicht unter dem Namen Was die Woche wichtig war. Wir haben zwar den Namen abgekürzt, aber ihr bekommt weiterhin genau das.
Jeden Freitag die News, die Woche wichtig waren, aus Politik, Gesellschaft und Popkultur.
Mit allen Hintergründen und Zusammenhängen, die ihr auf TikTok wahrscheinlich noch nicht bekommen habt.
Und unseren Text dazu.
Aber eine Sache ist wirklich ganz neu.
Uns gibt es jetzt auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube.
Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Bis dann.
Bye.
Bis dann.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.